Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. In Deutschland hat die Regierung ein Gesetz zum erweiterten Euro-Rettungsschirm beraten. Ob das Parlament vor dem Hintergrund europakritischer Diskussionen zustimmen wird, ist fraglich. In Australien stoppt das höchste Gericht die Ausschaffung von Bootsflüchtlingen nach Malaysia. In der Schweiz macht inzwischen ein Viertel der jungen Menschen einen Studienabschluss an Universität oder Fachhochschule. Und im Tagesgespräch 15 Jahre Mr. Coop. Hans-Uli Losli hat heute den letzten als CEO und Chefverkäufer des großen Detailhändlers und wird Verwaltungsratspräsident. Für seinen Coop natürlich und für Swisscom auch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Daniel Hofer.
Die deutsche Regierung hat eine Gesetzesänderung vorgelegt, mit der der Euro-Rettungsfonds gestärkt werden soll. Die Regierung von Angela Merkel hat sich wie die anderen Regierungen der Euro-Länder dafür ausgesprochen, dem Rettungsfonds mehr Kompetenzen zu geben. Dem müssen die meisten Parlamente noch zustimmen. Ob dies das deutsche Parlament tut, ist unklar. Selbst in den Regierungsparteien gibt es starke Kritik am Rettungsfonds. In Deutschland sollen stillgelegte Atomkraftwerke nicht als Reserve betriebsbereit gehalten werden. Falls es zu Engpässen bei der Stromversorgung komme, könnten Kohlekraftwerke genügend Strom liefern, teilt die deutsche Kontrollbehörde mit. Zuvor war vorgeschlagen worden, stillgelegte Atomkraftwerke so weit bereitzuhalten, dass sie im Extremfall wieder in Betrieb genommen werden könnten. Deutschland hat beschlossen, bis 2022 alle Atomkraftwerke abzuschalten. In Libyen bereiten sich die Rebellen darauf vor, in die Stadt Sirte zu marschieren. Sie hatten den Bewohnern bis zum kommenden Samstag Zeit gegeben, um die Waffen niederzulegen. Nach Sirte planen die Rebellen auch die Wüstenstadt Sebha anzugreifen, wo ebenfalls noch Gaddafi-Anhänger das Sagen haben. Zuletzt berichteten Medien von Gefechten in Bani Walid, südöstlich von Tripolis. In Tripolis selbst ist es offenbar ruhig. In Australien hat das höchste Gericht einen geplanten Flüchtlingsaustausch für ungültig erklärt. Die australische Regierung hatte im Juli mit Malaysia eine Vereinbarung unterzeichnet. Australien wollte 800 Flüchtlinge nach Malaysia abschieben, die illegal nach Australien gereist waren. Im Gegenzug wollte Australien über 4000 Menschen aufnehmen, die in Malaysia bereits als Flüchtlinge anerkannt worden sind. Nach Meinung des Gerichts darf Australien aber keine Asylsuchenden abschieben, bevor deren Flüchtlingsstatus festgestellt wurde. Außerdem sei Malaysia nicht in der Lage, die Flüchtlinge zu schützen, da das Land die Menschenrechte nicht einhalte. In der Schweiz haben immer mehr junge Menschen einen Hochschulabschluss. Das Bundesamt für Statistik stellt fest, 1990 erwarben gut 7% der Jungen einen Erstabschluss einer Hochschule. 2010 waren es bereits 27%. Etwas mehr als die Hälfte schlossen an Universitäten ab. Der Rest verteilt sich auf Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen. Das Bundesamt sieht zwei Gründe für diese Entwicklung: die Einführung von Fachhochschulen im Jahr 1997 und die Bologna-Reform. Letztere habe dafür gesorgt, dass heute mehr Studierende in kürzerer Zeit einen Erstabschluss, den sogenannten Bachelor, erreichten. Der Bundesrat kommt den Milchbauern entgegen. Neu sind gewisse Punkte in den Milchverträgen für alle verbindlich. Dazu gehört unter anderem eine Meldepflicht, wenn größere Mengen Milch gekauft werden. Zudem müssen alle Milchbauern einen Rappen pro Kilo Milch für den Abbau des Butterbergs zahlen. Auf diese Weise soll der Milchmarkt stabilisiert werden. Der größte Schweizer Milchverarbeiter Emmi ist im ersten Halbjahr leicht gewachsen. Der Umsatz betrug rund 1,3 Milliarden Franken, 3% mehr als im Vorjahr. Die Geschäfte in der Schweiz liefen laut Emmi gut und im Ausland hätten sich frühere Firmenübernahmen positiv ausgewirkt. Der Reingewinn nahm allerdings um 12% auf 35 Millionen Franken ab. Der Medienkonzern Tamedia hat ab Anfang 2013 einen neuen Chef. Der langjährige Unternehmenschef Martin Kall wechselt in den Verwaltungsrat und wird durch seinen bisherigen Stellvertreter Christoph Tonini ersetzt, wie Tamedia mitteilt. Die drei japanischen Elektronikkonzerne Sony, Hitachi und Toshiba arbeiten in Zukunft bei der Produktion von Bildschirmen zusammen. So entsteht 2012 ein neues Unternehmen, das Bildschirme für Smartphones und Tabletcomputer herstellt. Kostendruck hat die drei Konzerne zu diesem Schritt bewogen. Sony und Hitachi machten im letzten Jahr mit der Produktion von Bildschirmen Verluste. Zum Sport. Der Schweizer Fußballnationalspieler Innocent Emegara wechselt von den Grasshoppers zum französischen Verein Lorient. Der 22-jährige Stürmer schoss in der laufenden Saison 5 Tore, mehr als jeder andere in der Super League.
12.36 Uhr. Im Juni sorgten CVP-Politiker fürs klare Ja zum Atomausstieg. Zwei Monate später helfen sie beim Aufstimmen einer Hintertür. Was gilt denn jetzt eigentlich und für wie lange, fragen wir in den nächsten Minuten. Und berichten dann über Deutschland, wo man diskutiert, wie und wie viel Europa sein soll und darf. Über Russland, das mit den Amerikanern von Exxon einen Milliarden-Öldeal eingeht. Und über Australien, das seine Bootsflüchtlinge nicht einfach nach Malaysia spedieren darf. Vor 13 Uhr die Reportage über Frauen, die als Jägerinnen auf die Pirsch gehen. Es werden immer mehr. Die Worte des Monats, eines Sommermonats, in dem sich die Aktualität keine Ferien gönnte. Und um 13 Uhr das Tagesgespräch mit Coop-Chef Losli, dem CEO, der oft auch selbst in seinen Läden anzutreffen war. Und jetzt Börsewetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.492 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 16,74 gehandelt, der Dollar zu 80 Rappen 83. Das Wetter: in den Alpen bilden sich am Nachmittag Quellwolken, welche im Osten und Süden ganz lokal kurz Regen bringen können, sonst scheint meist die Sonne. Es ist warm mit 23 bis 26 Grad. Am Donnerstag ist es nur noch zeitweise sonnig. Gebietsweise fällt Regen, am Morgen eher im Flachland und Jura, am Nachmittag eher in den Alpen. Am Freitag gibt es zuerst noch lokal Schauer, sonst wird es wieder freundlich. Es bleibt warm mit rund 26 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden. Stockender Verkehr zwischen dem Stalvedro-Tunnel und Airol.
Ein Schwenker hin, ein Schwenker her. In der Frage des Atomausstiegs weiß man seit gestern nicht mehr so genau, wo die CVP steht. CVP-Energieministerin Doris Leuthard hatte im Juni noch den schrittweisen Ausstieg präsentiert und im Nationalrat durchgesetzt. Jetzt öffnet die Ständeratskommission wieder eine Hintertür für den Fall, dass es dereinst neue, sicherere Kernkraftwerke geben sollte. Und das ausgerechnet mit Zustimmung von CVP-Politikern. Inlandredaktor Christian von Burg.
Doris Leuthard hat alle überrascht mit ihrer klaren Absage an die Atomtechnologie. Nach Fukushima müsse die Politik jetzt Klartext reden. Nur so könne die Energiewende gelingen. Nur so bekomme die Wirtschaft auch die nötige Sicherheit für ihre Investitionen. Und der Parteitag der CVP vor 10 Tagen hoffte sie noch sehr darauf, dass der Ständerat auf dieser Linie bleibt.
Ich habe immer gern klare Entscheide und nicht so wieder ein bisschen Türchenöffnungsentscheide und man weiß nicht so genau. Ich würde es ein bisschen mutlos finden und auch ein nicht so klares Signal, wie es Bundesrat und Nationalrat ausgesendet haben.
Genauso sah es auch Parteipräsident Christoph Daubele. Er wollte seiner Bundesrätin den Rücken stärken und versuchte, die Reihen zu schließen. Insbesondere die CVP-Ständeräte schwor er darauf ein, beim schrittweisen Ausstieg zu bleiben.
Wir müssen auf dieser Linie bleiben. Es gibt keine Alternative. Das ist der beste Weg für unsere Kinder und Enkelkinder. Und die CVP hat hier eine riesige Verantwortung.
Heute tönt alles wieder anders. Parteipräsident Daubele sagt, er sei mit dem ständerätlichen Vorschlag zu 70% zufrieden. Von einem Kurswechsel könne man nicht sprechen. Das findet auch der St. Galler Ständerat Eugen David.
Ich sehe keine Änderung der Position der CVP. Wir folgen hier Doris Leuthard nach wie vor.
Denn für David ist der gestrige Entscheid der Ständeratskommission vor allem eine Aktion zur Gesichtswahrung für diejenigen Ständeräte, die bisher voll auf die Atomenergie gesetzt haben.
Es geht natürlich vor allem auch darum, dass wir die FDP mit im Boot haben. Ich glaube, die ganze bürgerliche Mitte muss diesen Entscheid mittragen. Er bedingt nachher auch neue Gesetzgebung. Wir müssen insbesondere auch die Weichen stellen zugunsten der erneuerbaren Energien.
Und nur geeint bringt man dieses Anliegen durchs Parlament, sagt David. Auch für CVP-Vizepräsidentin Brigitte Häberli ist die Haltung der CVP-Ständeräte kein Problem. Im Gegenteil, die Partei erweise sich als sehr glaubwürdig, wenn sie jetzt den Schulterschluss mit der FDP suche.
Ich glaube, es zeichnet genau unsere Partei, die CVP, aus, dass wir eben bereit sind, um das Ziel zu erreichen, auch einmal einen Kompromiss einzugehen.
Auch wenn es, das muss man sagen, nur um einen symbolischen Kompromiss geht. Denn sichere Atomkraftwerke sind nach Einschätzung der meisten Experten in den nächsten 10, 20 Jahren kaum zu haben. Aber nicht alle in der CVP sind begeistert vom Schwenker ihrer Ständeräte. Roberto Schmidt, der die entscheidende Motion eingereicht hatte, stört sich am Hin und Her.
Das ist auch das, was mich enttäuscht an der Haltung der ständerätlichen Kommission, weil sie doch eben nicht den Mut hat, ganz klar zu sagen, Ausstieg.
Und CVP-Nationalrat Urs Hani sagt,
man weiß jetzt nicht genau, wohin die Reise gehen soll. Die UREG des Ständerates hat ein kleines Tor offen gelassen und vor allem die Wirtschaft ist sich jetzt nicht im Klaren, wohin die Reise gehen soll.
Freuen über den Schwenker der CVP dürften sich die Grünen, denn sie werden sich jetzt vor den Wahlen noch so gerne als einzige wirklich standhafte Ausstiegspartei präsentieren.
Mit dem sogenannten erweiterten Euro-Rettungsschirm soll die europäische Einheitswährung aus der Krise befreit werden. Die Euro-Länder müssen dafür gewaltige Summen aufbringen, am meisten Deutschland. Die Regierung unter Kanzlerin Merkel hat heute darüber beraten, wie sich das Land beteiligen soll. Da geht es darum, wie viel das deutsche Parlament bei allfälligen Entscheiden über Hilfsmaßnahmen an verschuldete Länder mitreden darf. Da geht es aber letztlich um Europa. Und wie es künftig aussehen soll. Kaspar Selg in Berlin.
Das sind nicht Peanuts. Die Regierung Merkel beschloss heute, dass Deutschland künftig Garantien für 211 Milliarden übernimmt. Zugunsten des Euro, zugunsten verschuldeter Länder, aber auch wackelnder Banken irgendwo in Europa. 211 Milliarden. Da steht Deutschland für andere mit einem Betrag gerade, der mehr als zwei Drittel so groß ist wie das gesamte eigene Budget. Was im Übrigen nicht nur für Deutschland gilt. Auch wenn viele hier die Dimension dieses Engagements für gefährlich halten, der gewaltige Betrag wird am Ende auch vom Bundestag akzeptiert werden. Umstritten ist die Frage, ob das deutsche Parlament mitentscheiden kann, ob und wem mit wie viel Geld aus diesem europäischen Rettungsfonds, aus dem EFSF, effektiv geholfen wird. Konkret leiht man beispielsweise Griechenland ein zweites und drittes und viertes Mal Milliarden aus. Zu welchen Bedingungen? Mit welchen Folgen? Da wollen die deutschen Parlamentarier einbezogen sein. Begründung: Hier geht es um unser Geld und die Zuweisung von Geldern ist die zentrale Kompetenz des Parlaments. Es könne nicht sein, dass man einer Brüsseler Institution einen gewaltigen Blankoscheck schreibe und dann nichts mehr zu sagen habe. Dem hält die Regierung entgegen, dass es gerade bei Rettungsmaßnahmen enorm darauf ankomme, schnell zu handeln. Es könne nicht sein, dass 17 Parlamente in Europa langwierige Beschlussverfahren durchziehen, wenn die Märkte nervös werden, ein Land den Bankrott riskiert und der Euro unter Druck kommt. Das heißt, es geht letztlich darum, ob das Parlament Kompetenzen abgibt, ob europäische Instanzen Handlungsspielraum bekommen zu Lasten der nationalen demokratischen Prozesse. Hier galt in Deutschland immer die allgemeine Formel, dass Europa handlungsfähiger werden müsse, dass dafür auch Kompetenzen abgegeben werden müssten, allerdings nur begrenzt. Aber jetzt, wo es so konkret wird, werden die Unterschiede sichtbar. Auf der einen Seite findet man etwa CSU-Chef Seehofer oder führende Vertreter der FDP, welche sagen, Europa werde immer ein Bündnis von Einzelstaaten bleiben, welche eine möglichst gemeinsame Politik betreiben. Die sagen jetzt auch, Deutschland, der Bundestag, müsse bei allen Entscheidungen des EFSF einbezogen bleiben. Auf der anderen Seite findet man die Arbeitsministerin von der Leyen oder Altaußenminister Fischer, welche die Vision vom Bundesstaat Europa propagieren, nach Schweizer Vorbild, die einzelnen Länder als Kantone, welche ihre Identität, ihre Kultur behalten, aber letztlich unter einer, speziell in Wirtschaftsfragen, handlungsfähigen Zentralregierung. Die sagen, jetzt müssen wir nach A, dem Euro, auch B sagen und wirtschaftspolitische Kompetenzen nach Europa delegieren. Und irgendwo dazwischen sucht Angela Merkel einen Mittelweg. Mit den europäischen Regierungschefs, die eine Art europäischer Finanzregierung bilden, wenn auch lose, und mit nationalen Parlamenten, welche in wichtige Entscheidungen eingebunden werden, sie plädiert für einen abgestuften Einbezug des Bundestages je nach Lage und Wichtigkeit des Geschäftes. Hier einen Kompromiss zu finden, wird enorm schwierig sein. Denn es geht nicht nur um deutsche Milliarden, sondern gleichzeitig um die künftige Ausgestaltung Europas. Und dieses große Thema ist alles andere als geklärt.
Der amerikanische Ölriese Exxon und der halbstaatliche russische Ölkonzern Rosneft haben einen gemeinsamen Ölförderungsvertrag in Milliardenhöhe abgeschlossen. Die Amerikaner werden in Zukunft nicht nur vor der russischen Schwarzmeerküste, sondern auch unter dem Packeis der russischen Karasee Öl fördern. Und die Russen wiederum haben sich Öl- und Gasvorkommen in den Vereinigten Staaten gesichert. Über den jüngsten Gasdeal zwischen Russen und Amerikanern unser Korrespondent in Moskau, Peter Giesling.
Es ist erst ein halbes Jahr her, dass ein ähnlicher Ölvertrag gescheitert ist. Damals wollte die British Petroleum mit dem russischen Rosneft-Konzern ins Geschäft kommen, sie ist dann aber an Auflagen gescheitert. Der jüngste Milliardendeal zwischen Exxon und Rosneft macht nun aber vor allem deshalb große Schlagzeilen, weil nun insbesondere eine amerikanische Firma mit den Russen ein Joint Venture bilden wird. Exxon und Rosneft werden schon bald gemeinsam vor der russischen Schwarzmeerküste und dann vor allem unter dem Packeis der russischen Karasee Öl abbauen. Im arktischen Schelf dort ortet man riesige Ölreserven im Umfang von rund 36 Milliarden Barrel. Von Vorbehalten gegenüber dem amerikanischen Geschäftspartner war hier in Russland beim gestrigen Vertragsabschluss nichts zu hören. Es ist eine höchst erfreuliche Nachricht, wenn Exxon und Rosneft nun gemeinsam nach Öl bohren, meinte Russlands Ministerpräsident Wladimir Putin. Von neuen energiepolitischen Horizonten ist nun die Rede. Den Russen nämlich hat bislang die technologische Möglichkeit gefehlt, in der Tiefsee im Schelf nach Öl zu bohren. Dies übernimmt nun für sie der Riese Exxon. Mit einem Drittel der Aktien sind die Amerikaner nun an der gemeinsamen Tochterfirma beteiligt. Russland wiederum hat sich als weiteres Gegengeschäft zusichern lassen, in Zukunft auf den amerikanischen Feldern von Texas und im Golf von Mexiko nach Öl und Gas bohren zu dürfen. Exxon übrigens hat auf der Suche nach neuen Fördermöglichkeiten schon immer nach Russland geschielt. Vor 8 Jahren hätte sich der amerikanische Konzern größere Anteile am einstigen Yukos-Konzern sichern wollen. Der Konzern ist dann aber an der Verhaftung des russischen Ölmagnaten Michail Khodorkovsky gescheitert. Nun kommt der große Deal eben mit einem vom russischen Staat kontrollierten Konzern zustande. Für die westeuropäischen Ölkonzerne wie die British Petroleum oder die holländisch-schwedische Shell kommt der russisch-amerikanische Geschäftsabschluss einem herben Rückschlag gleich. Mit dem gestern im russischen Badeort Sotschi abgeschlossenen Vertrag haben sich nun eben nicht die Westeuropäer, sondern die Amerikaner umfangreiche Ölvorkommen gesichert.
Die australische Regierung darf keine Bootsflüchtlinge nach Malaysia ausschaffen. Das hat heute das oberste Gericht Australiens entschieden und dieses Urteil ist ein harter Schlag für die bereits unbeliebte Premierministerin Julia Gillard. Aus Canberra aus Welterlin.
Die Richter befanden, Immigrationsminister Chris Bowen dürfe nicht wie geplant Asylsuchende, die als Bootsflüchtlinge nach Australien gekommen waren, nach Malaysia abschieben. Australien könne keine Flüchtlinge in Länder deportieren, deren Gesetze ihren Schutz nicht garantierten. Denn Malaysia hat die UNO-Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet. Zudem müsse Bowen das Wohl von alleinereisenden, minderjährigen Bootsflüchtlingen garantieren. Das Urteil ist eine spektakuläre Pleite für die sozialdemokratische Regierung von Premierministerin Julia Gillard. Australien hatte mit Kuala Lumpur ausgemacht, insgesamt 800 Bootsflüchtlinge auszuschaffen, die papierlos an der australischen Küste gelandet waren. Die Politiker nennen sie illegale, obwohl jeder Mensch das Recht hat, in einem anderen Land um Schutz zu ersuchen. Im Gegenzug hätte Canberra 4.000 Menschen aufgenommen, die von Malaysia bereits als sogenannte echte Flüchtlinge anerkannt worden sind. Dieser auf den ersten Blick ungleiche Tauschhandel machte für Gillard politisch Sinn. Der Großteil der Bevölkerung hat eine Abneigung gegenüber Bootsflüchtlingen. Dabei kommen nur gerade mal 6.500 so ins Land, die meisten aus dem Nahen Osten. Wer die gefährliche Fahrt von Indonesien an die australische Nordküste überlebt, wird in isolierten Internierungslagern verwahrt. Für Julia Gillard ist das Urteil ein weiterer Tiefpunkt. In den Meinungsumfragen ist sie ganz unten. Eine aggressive Kampagne der konservativen Opposition und Teilen der Wirtschaft gegen eine geplante Klimasteuer ist mit ein Grund für den Abwärtstrend. Gillard hat nun noch eine Möglichkeit, ihren Ausschaffungsplan umzusetzen. Sie muss die entsprechenden Gesetze ändern. Doch ein solcher Schritt bedarf der Zustimmung des Parlaments, in dem die Regierung nur mit einem Sitz die Mehrheit kontrolliert.
Frauen entdecken offenbar die Jagd. Dies belegen aktuelle Zahlen der Jagdämter. Im Thurgau zum Beispiel sind bereits 10 Kursanmeldungen von Frauen eingegangen. Bisher gab es nur alle 4 Jahre eine Teilnehmerin. Und im Kanton St. Gallen absolvieren derzeit doppelt so viele Frauen die Ausbildung wie im Vorjahr. Sascha Zürcher hat sich 2 St. Galler Neujägerinnen an die Fersen geheftet.
Es sagen noch viele Frauen, da könnte ich nie ein Tier schiessen oder töten. Und es ist einfach so, irgendjemand muss ja machen. Und eben, je genauer das man es macht und je seriöser das man es macht, desto weniger muss das Tier leiden. Und ja, das ist ja eigentlich unser Ziel.
Barbara Hubschmid, 38 Jahre, von Beruf Juristin. Sie ist alles andere als ein Mannsweib und dennoch geht die zierliche Frau auf die Jagd. Vor 4 Jahren hat sie die Jagdprüfung bestanden. Sie ist Mitglied des St. Gallischen Jägervereins Hubertus. Hier absolvierte sie ihre Schießprüfung und trainiert noch immer fleißig.
Zum Beispiel hier haben wir die Möglichkeit zum Liegen zu schiessen. Da sieht man hier die Bank. Dann hat man die Möglichkeit, zum hier sitzen zu schiessen oder auch hier unten sitzen zu schiessen. Und dann stehend angestrichen. Das ist einfach mit dem Pfahl, wo man dann steht und das Gewehr eigentlich gegen den Pfahl drückt.
Barbara Hubschmid ist eine von 50 Frauen im 800-köpfigen Verein. Unter all den Männern fühlt sie sich wohl und auch der Präsident Oskar Trunz ist voll des Lobes über seine Jägerinnen.
Frauen treffen sehr gut. Ja. Wir haben heute ja immer mehr Frauen, die sich deren Aufgabe, ich sage jetzt bewusst, Aufgabe, nicht Hobby, sondern Aufgabe und deren Leidenschaft zuwenden tun. Und wir stellen auch fest, dass es nicht so ist, wenn wir 3% umrechnen, dass prozentual mehr Frauen würden durchfallen beim Schiessen oder bei der Theorieprüfung wie Männer.
Hauptaufgabe der Jägerinnen und Jäger ist nach wie vor das Regulieren des Wildbestandes. Und hier wirkt seit kurzem auch Sandra Diener mit. Die 35-jährige Floristin ist seit einem Jahr Jägerin.
Ich meine, es gibt schon einen gewissen Kick, vielleicht sage ich, dass man da... Also so ein Kribbeln und so, das kommt jedes Mal auf. Das ist schon, ich denke, das ist auch gut. Und eben, wenn man sich mit der Natur auseinandersetzt, ist es umso interessanter. Wenn es, ich sage jetzt, ein Tier erlegen, das ist eins. Aber das ist ja eigentlich ein kleiner Teil von der Jagd. Es hat ja so viele andere Gebiete, wo sehr interessant sind.
Dazu gehört das Ausnehmen der Tiere und das Entnehmen der Organe. Eine blutige Angelegenheit, die den Jägerinnen aber nicht auf den Magen schlagen darf. Wenn Frau nicht zimperlich sei, dann werde sie von den Jägern in der Regel auch akzeptiert, sagt Barbara Hubschmid.
Es ist nicht einfach, aber es ist auch nicht schwierig. Also meistens ist es so, man wird auf Triebjagden eingeladen im Herbst. Und da sind oft, in vielen Gesellschaften, sind viele ältere Jäger dabei. Und klar, die schauen manchmal schon ein bisschen komisch, wenn man als Frau kommt. Und dann denken sie vielleicht, oh, was macht denn die da? Aber wenn man sich einfach ganz normal verhält, nicht wie eine Tussi, sondern einfach wirklich wie ein seriöser Jäger, dann ist man mit der Zeit oder in relativ kurzer Frist sehr gut akzeptiert.
Es ist die Ruhe in der Natur als Ausgleich zum stressigen Berufsalltag, welche immer mehr Jägerinnen in den Wald lockt. Hinzu kommt, dass die Jagdausbildung in den letzten Jahren angepasst wurde. Im Zentrum steht nicht mehr länger das Erlegen von Wild, sondern das Kennenlernen des Lebensraums und des Verhaltens der Tiere. Deshalb rechnen Experten damit, dass sich auch in Zukunft vermehrt Frauen, wie Sandra Diener, auf die Pirsch legen und zur Jagd blasen werden.
Ja, ich habe hier ein Jagdhörnchen dabei, das braucht man auf den Triebjagden. Also abblasen wird die Jagd mit einmal und abblasen wird sie mit dreimal. Also es hat sehr viele Frauen, die finden das ganz toll und es hat halt auch andere und die finden, ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, dass jetzt du jagst. Aber also mein Umfeld hat sehr gut reagiert.
Das war eine Reportage von Sascha Zürcher aus St. Gallen. 12.55 Uhr, 5 vor 1. Heiß wurde es in diesem August tatsächlich und im übertragenen Sinn. Der Sommer kam zurück und in der Wirtschaft ging es fast wieder zu und her wie zu Beginn der Finanzkrise im Herbst 08. Der Rückblick auf diesen August in den Worten des Monats von Christoph Wüthrich.
Ins kühle Nass eintauchen in den heißen Augusttagen hat es vielen Erleichterung gebracht. Gar nicht erfreulich ist, dass auch die Wirtschaft wohl wieder einen Taucher macht. Den zweiten, kaum dass sie aus der Krise aufgetaucht ist. Woher diese Angst vor dem sogenannten Double Dip, die sich im August so plötzlich breitmachte?
On the surface it looks like a Satan sandwich.
Ein Satan-Sandwich sei es, der Kompromiss im Parlament, mit dem die USA in letzter Minute die Zahlungsunfähigkeit verhindert haben. Das meinte ein Abgeordneter in Washington, im Wissen, dass damit das riesige Schuldenproblem der Vereinigten Staaten nicht wirklich gelöst ist. Und gleichzeitig wurde auch das Schuldenproblem der Europäer wieder akut. Das alles führte zu einem Kurssturz an den Börsen und ein Krisengipfel Merkel-Sarkozy wurde nötig.
Deshalb halte ich das, was wir hier vorstellen, für das Mittel, mit dem wir jetzt die Krise lösen, Schritt für Schritt Vertrauen zurückgewinnen.
Doch eine gemeinsame europäische Wirtschaftsregierung, eine Schuldenbremse in allen Euro-Ländern, auch fast revolutionäre Ankündigungen vermochten die Lage nicht zu beruhigen. Schon gar nicht für die Schweiz. Die Nationalbank musste schlussendlich doch dramatisch einschreiten, weil die Schuldenkrise den Frankenkurs derart in die Höhe trieb.
Das hat dazu geführt, dass die aktuelle Situation eine Gefahr darstellt für die schweizerische Volkswirtschaft. Und entsprechend bestand Handlungsbedarf aus geldpolitischer Optik.
Je dramatischer die Situation, desto unscheinbarer die Worte von Nationalbankchef Philipp Hildebrand. An ihm ließ die SVP erst kein gutes Haar. Jetzt sah auch Christoph Blocher, dass die Notsituation Einigkeit verlangt und warf sich gleich in Verteidigerpose.
Das ist fast wie ein Wirtschaftskrieg. Wenn Sie einen Krieg führen, müssen Sie alle Mittel einsetzen und Sie müssen gewinnen.
Auch den Bundesrat brachte die Frankenstärke zunehmend unter Druck. Anfang Monat war Johann Schneider-Ammann noch in Abwehrhaltung.
Der Bundesrat tut nicht nichts.
Eine Woche später lud er zum Gipfel gegen die überhöhten Importpreise und wurde schon fast laut.
Ich habe deutlich gemacht, dass jetzt sofort etwas geschehen muss. Und jetzt muss ein Zeichen hin, dass wir das nicht länger akzeptieren.
Und nochmals eine Woche später machte die Landesregierung klar, dass sie sich die Maßnahmen gegen die Folgen des teuren Frankens auch etwas kosten lassen will.
Der Bundesrat hat jetzt rechtzeitig sich entschieden, 2 Milliarden Schweizer Franken zur Stützung der Wirtschaft einzusetzen.
Nur sagte er nicht, wer genau das Geld bekommen soll. Entsprechend artete das Wunschkonzert sogleich in eine Kakophonie aus. Sicher ist eins, die Angst vor dem zweiten Taucher ist auf jeden Fall nicht gebannt. In anderen Jahren schien das Weltgeschehen Sommerpause zu machen. Diesen August aber überstürzten sich nicht nur in der Wirtschaft die Ereignisse. In Israel löst ein Terroranschlag fast wieder einen Gaza-Krieg aus. In Ostafrika, vor allem in Somalia, bringt die größte Dürre seit Jahrzehnten Hunger und Tod. Und in Großbritannien ziehen plötzlich Banden von Jugendlichen durch die Straßen, randalieren, plündern und brandschatzen.
This is criminality, pure and simple, and it has to be confronted and defeated.
Das sei Kriminalität, nichts anderes, und dagegen müsse mit der vollen Gewalt des Gesetzes angegangen werden, sagt Premier Cameron. In Libyen dringen die Rebellen unerwartet in die Hauptstadt Tripolis ein. Der Anfang vom Ende des Gaddafi-Regimes. Darauf konnte in Bern Außenministerin Galmiret ihre Befriedigung nicht zurückhalten.
Ich bin froh, dass nach 42 Jahren Diktatur das libysche Volk einmal die Perspektive hat für mehr Demokratie und Freiheit.
Christoph Wüthrich mit den Worten des Monats, Ausgabe August 11. Gleich eins, Gast im Tagesgespräch ist heute Hans-Uli Losli, der abtretende Chef von Coop. Tagesgespräch im ersten und vierten. Nach einem Blick auf die Themen des Mittags, Daniel Hofer.
Die deutsche Regierung will dem Euro-Rettungsfonds mehr Kompetenzen geben. Sie hat deshalb eine entsprechende Gesetzesänderung vorgelegt, die noch vom Parlament abgesegnet werden muss. Während es in Tripolis offenbar ruhig ist, bereiten die libyschen Rebellen den Einmarsch in die Stadt Sirte vor. Die Bewohner von Sirte haben noch bis Samstag Zeit, ihre Waffen niederzulegen. In der Schweiz haben immer mehr junge Menschen einen Hochschulabschluss, stellt das Bundesamt für Statistik fest. Das sei erstens wegen der eingeführten Fachhochschulen und zweitens wegen der Bologna-Reform.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.